vernachlässige ich andere Aktivitäten sozialer, aber vielleicht auch beruflicher Art, die relevant sind. Also vertröste ich meine Frau oder Freundin, weil ich noch, oder mein Freund, weil ich noch irgendwie die und die Aktivität noch unbedingt erledigen muss, also körperliche Aktivität. Wie gehe ich mit Verletzungen um? Wie gehe ich mit Schmerz um? Gehe ich da durch und sage mir, komm, also instrumentalisiere ich meinen Körper?
Wenn wir an Süchtige denken, haben viele von uns immer noch jede Menge Klischees im Kopf. Dabei sind Suchterkrankungen absolut kein Randproblem und kommen in jeder Gesellschaftsschicht vor. Auch in der Laufszene kennt man die Geschichte vom hoffnungslosen Alkoholiker, der durch den Laufsport sein Leben um 180 Grad wendet und die Sucht besiegt. Aber kann Sport, insbesondere Laufen, wirklich dabei helfen, eine Sucht zu bekämpfen? Für diese Frage haben wir uns Sporttherapeutin und Sportwissenschaftlerin Dr. Chloe Charmette in den Podcast eingeladen. Sie lehrt an der Sporthochschule Köln, arbeitet selbst mit Suchterkrankten und erforscht, wie sich körperliche Aktivität auf die Entwicklung von Süchten und den Therapieerfolg auswirkt. Und obwohl Sport da wahre Wunder wirken kann, werfen wir auch einen Blick auf die Kehrseite der Medaille, nämlich Sportsucht. Wir erfahren, wie und warum die Freude am Laufen in eine ungesunde Richtung abdriften kann und was wir dagegen tun können. An dieser Stelle auch ganz klar eine Triggerwarnung. Wir gehen zwar sehr sensibel damit um, aber sprechen in der Folge über Substanzabhängigkeit und Verhaltenssüchte. Anlaufstellen findet ihr in den Shownotes. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Lauschen. Hallo Chloe, willkommen im Achilles Running Podcast. Wir nehmen ja auf einem Montagmorgen. Ich hoffe, du hattest einen guten Start in die Woche.
Hallo, guten Morgen zusammen. Ja, ich habe einen sehr guten Start in die Woche gehabt.
Das freut mich. Warst du am Wochenende in irgendeiner Weise sportlich unterwegs?
Ich habe im Garten gearbeitet. Ah. Insofern war ich körperlich aktiv. Mhm.
Ja, das Wetter bietet sich ja jetzt komplett an. Ich will auch schon die ganze Zeit meine Balkonpflanzen machen.
Ja. Ja, genau. Das bietet sich jetzt an, denke ich, wo es wärmer wird.
Total, ja. Ich war tatsächlich am Wochenende mal ausnahmsweise nicht laufen. Ich hatte eine super sportliche Arbeitswoche, habe dann das Wochenende mal genutzt für andere Hobbys. Ich habe, Schocker, tatsächlich auch andere Hobbys außer Laufen. Und ich dachte, das ist vielleicht auch ganz gut. Vielleicht wird sich das ja auch innerhalb unseres Gesprächs bestätigen, könnte ich mir zumindest vorstellen, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen. Dann lass uns doch auch gleich gerne reinstarten ins Thema. Wir haben ja heute ein etwas ernsteres Thema, nichtsdestotrotz ein super wichtiges. Heute sprechen wir ja über Sucht. Mir ist aufgefallen, im Alltag wird das Wort Sucht ja etwas inflationär benutzt. Also man sagt ja häufiger mal schnell so, ich bin süchtig nach Kaffee, jetzt gerade auch in meiner Läuferbubble, man ist süchtig nach Laufen. Deshalb, um das mal vorab etwas abzugrenzen, ab wann sprechen wir denn genau von einer ernsthaften Suchterkrankung?
Also es ist so, dass es Kriterien gibt, die vorgegeben werden von Klassifikationssystemen, gängigen Klassifikationssystemen, die in der Medizin, aber natürlich auch in der Psychologie oder Psychotherapie auch genutzt werden. Es ist einmal von der WHO ein Klassifikationssystem und einmal von der amerikanischen psychiatrischen Vereinigung. Und diese Klassifikationssysteme geben bestimmte Kriterien vor, nach denen dann Mediziner und Psychologen Abhängigkeiten diagnostizieren können. Wichtige, gerade in Bezug auf Abhängigkeiten, Kriterien sind einmal der Kontrollverlust. Mhm. Also im Grunde genommen, wenn ich nicht mehr kontrollieren kann, ich selbst Herr meiner Verhaltensweisen, meiner Reaktionen bin, dann sprechen wir von einem Kontrollverlust. Also beispielsweise, ich nehme mir vor, eine Woche lang eben kein Alkohol zu trinken und schaffe das einfach nicht, weil dann doch die und die Gelegenheit passiert und ich denke, ach, ein Gläschen kann ja nicht schaden. Und aus diesem Gläschen wird eben nicht nur ein Gläschen, sondern dann eben eine ganze Flasche oder anderthalb. Das heißt also, ich kann nicht mehr kontrollieren, was ich dann zu mir nehme, beziehungsweise wie ich mich verhalte, wenn wir jetzt auch über Verhaltenssüchte sprechen. Also das ist ein wichtiges Kriterium. Ein anderes Kriterium ist, man nennt das Craving in der Fachsprache. Das heißt, das Verlangen, das sehr starke Verlangen nach der Substanz oder eben dem Verhalten. Also ich kann gar nicht anders als zu konsumieren oder Sport zu machen oder zu spielen. Es gibt ja verschiedene Formen von Abhängigkeiten. Also das sind ja so die Kriterien. Dann gibt es natürlich noch ganz viele andere, aber das sind so die wichtigen. Dann gibt es noch eine, das ist der eine Gewöhnung sozusagen an die Substanz und dadurch eine Steigerung der Toleranz. Also ich brauche dann mehr, entweder Substanz oder Verhalten, um denselben Effekt zu erzielen. Also heißt, ich brauche dann nicht nur ein Glas oder anderthalb Gläser, um eine gewisse Entspannung zu erzeugen, wenn ich jetzt Alkohol konsumiere, sondern ich brauche dann deutlich mehr.
Ja.
Was finde ich auch noch wichtig ist, jetzt unabhängig von diesen pharmakologischen Kriterien, also gerade Toleranzsteigerungen, Entzugssymptome auch natürlich und dieses unwiderstehliche Verlangen, sind die Vernachlässigung von sozialen Aktivitäten. Ich glaube, da könnte man gerade, wenn wir um Laufen, wenn wir das irgendwie süchtig machen würde, dann würde man eben nur noch das machen und alle anderen Aktivitäten, die sonst auch noch zugehörig sind zum Leben, vernachlässigen.
Ja.
Das sind jetzt ein paar, es sind 11 insgesamt von der amerikanischen Vereinigung und von der WHO sind es 6 Kriterien, die innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen. Und da auch nicht alle, sondern einige. Also es gibt auf jeden Fall ganz klare Kriterien, nach denen man schauen kann, ob eine Abhängigkeit vorliegt oder nicht.
Okay.
Und jetzt ist mir noch eine Sache wichtig, denn ich denke, dass das sind zwar die klassischen Kriterien, die man sich auch anlesen und durchlesen kann, aber es ist so ein fließender Übergang von missbräuchlichem oder risikoreichem Konsum oder auch auffälligen Verhaltensweisen bis hin zur Abhängigkeit. Und je früher ich feststelle, dass etwas nicht stimmt, desto einfacher ist es nachher, aus diesen Mustern auch rauszukommen.
Ja. Ja, total wichtig, da nochmal diese klaren Kriterien zu benennen. Danke schon mal dafür. Du meintest ja gerade, je früher man ansetzt, desto besser. Wie entstehen denn Suchterkrankungen?
Also so wie viele psychischen Erkrankungen geht man auch bei der Abhängigkeitserkrankung von einem multifaktoriellen Geschehen aus. Das heißt, viele verschiedenen Risikosituationen oder auch Parameter bestimmen, ob ein Mensch süchtig wird oder nicht. Und man geht auch von einem biopsychosozialen Modell aus. Das heißt, biologische Faktoren spielen eine Rolle, psychische, aber auch soziale Faktoren. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir nicht davon ausgehen können, dass es das Entstehungsmodell gibt oder diese und diese Personen werden abhängig und andere nicht. Also es ist ein verschiedene Faktoren spielen bei der Entstehung eine Rolle.
Ja, okay. Also es genau. Ist im Endeffekt auch niemand, kann sicher sein, dass er oder sie niemals auch an einer Sucht erkrankt, richtig?
Ja, also im Grunde, ja, genau so könnte man das beschreiben. Es gibt natürlich Menschen, die vulnerabler sind, also anfälliger für Erkrankungen dieser Art, beispielsweise die in ihrer Familiengeschichte schon Suchterkrankungen haben, also wo entweder Papa, Opa, Mama, Tante, wie auch immer, an Abhängigkeiten leiden. Also es gibt eine genetische Disposition, das definitiv, die ist bei Männern, gerade bei Alkoholabhängigkeit, super hoch. Also da schätzt man so 40-60%.
Oh, wow.
Das heißt, wenn also eine Alkoholkrankheit vorliegt in der Familie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich selbst auch krank werde, höher. Also es geht immer nur um Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Es geht nicht darum, dass man da tatsächlich sagt, ja, also wenn das der Fall ist, dann wirst du auf jeden Fall selber auch erkrankt.
Okay.
Es ist eben nur man spricht von Vulnerabilität. Also diese biologische Komponente ist definitiv relevant. Auch wie ich natürlich bestimmte Substanzen verstoffwechsle, ist relevant. Aber die psychologischen Parameter sind auch wichtig. Also wie ist meine Persönlichkeit? Bin ich jemand, der meine Impulse gut unter Kontrolle habe? Bin ich jemand, der sowas wie eine Sensationslust verspüre, also eher in die Richtung, ach, ich liebe es, Nervenkitzel, Aufregung, ich überschreite immer ganz gerne die Grenzen. Das sind auch vermeintlich Persönlichkeitsfaktoren, die eher in eine Abhängigkeit driften. Genau, das sind so die, oder Stressanfälligkeit, jemand, der mit seinen Affekten, also mit seiner Emotionalität nicht gut umgehen kann, der auch keine Stressregulationsmechanismen hat, keine gesunden sozusagen. Das sind so die, also einige, es gibt natürlich noch andere, aber das sind so die einigen wichtigen. Und was auch noch relevant ist, wenn man dieses multifaktorielle Geschehen sieht, sind die sozialen Aspekte. Und da ist es vor allem das Umfeld. Also du hast gerade von der Bubble gesprochen und genauso ist es natürlich dann eben bei Abhängigkeitserkrankungen auch, dass man in einem bestimmten Umfeld lebt, groß wird, sich aufhält, in denen bestimmte Verhaltensweisen normal sind und auch okay. Ja, also Mama und Papa trinken zu jeder Gelegenheit, warum sollte ich das dann nicht tun? Oder es ist einfach okay und normal. So denke ich, oder meine Freunde konsumieren, warum sollte ich dann nicht konsumieren? Oder alle anderen haben extrem große Laufpensen, die sie am Wochenende oder wann auch immer abarbeiten, dann begebe ich mich da auch hinein. Also gerade dieser soziale, die soziale Komponente ist nicht nur auch in der Entstehung, auch dann nachher in der Heilung ein wichtiger Faktor.
Ja, ganz, ganz spannend. Man könnte wahrscheinlich über jede einzelne Komponente eine ganze Podcast-Folge führen.
Ja, ja, definitiv.
Sehr komplex.
Ja, ja. Was vielleicht auch noch relevant ist, denke ich gerade, um zu verstehen, dass eben gewisse Substanzen nicht nur auf einer psychologischen Ebene relevant sind oder auf einer sozialen Ebene, sondern wirklich auf der biologischen Ebene, ist, dass es nach einer gewissen Zeit auch Umbauprozesse stattfinden im Gehirn. Das heißt, bestimmte Rezeptoren, beispielsweise Dopamin oder GABA ist relativ relevant, Glutamerge-Systeme sind relevant, die werden dann umgebaut im Gehirn, sodass ich gar nicht mehr so anspreche auf eine bestimmte Substanz oder ein bestimmtes Verhaltensweise. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass der Körper adaptiert. Also logisch, ne? Wenn ich jetzt Alkohol trinke, dann hat der Körper irgendwann mal, braucht er mehr. Und das sieht man eben nicht nur auf der körperlichen im Sinne, mein ganzer Organismus, sondern eben auch auf einer hirnphysiologischen Ebene oder neurobiologischen Ebene. Und das ist reversibel. Also man kann da auf jeden Fall dran arbeiten. Manche sagen, dass das Belohnungssystem irgendwann mal wieder ganz normal funktioniert, aber das ist schon auch Arbeit bis dahin. Ja. Wieder andere sagen, wenn man einmal abhängig war, dann kann man eigentlich nie wieder, egal was, konsumieren. Das ist jetzt bei einer Verhaltenssucht in Anführungsstrichen wie dem Sport nochmal eine andere Geschichte, aber wenn es um Drogen geht, würde man sagen, wenn man jetzt einmal abhängig ja, wenn man mit der Substanz Schwierigkeiten hatte, empfiehlt man definitiv, das Leben lebenslang auf diese Substanz dann auch zu verzichten und auch auf andere Substanzen.
Ja, spannend. Und diese Prozesse, die laufen tatsächlich auch im Hirn ab oder diese Veränderung findet auch bei so Verhaltenssüchten wie zum Beispiel jetzt Sportsucht statt, ja?
Also das ist eine gute Frage. Es ist auch noch also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Das ist so, dass die Sportsucht tatsächlich noch kein anerkanntes Krankheitsbild ist. Also ich habe ja eben von diesen Klassifikationssystemen gesprochen, in denen übrigens, also gerade bei der WHO-Klassifikation, das ist die ICD in der 10.-11. Version gerade im Moment auf dem Markt. Da sind alle Erkrankungen klassifiziert. Also egal, ob ich jetzt eine Herzerkrankung diagnostizieren möchte oder eben eine Abhängigkeitserkrankung, die sind da alle erklärt und mit bestimmten Symptomen, Kriterien gelistet. Und die Sportsucht ist keine Erkrankung, die in diesem Klassifikationssystem gelistet wäre. Das heißt, es ist ein Phänomen, sage ich mal, eine bestimmte gesellschaftliche es ist eben eine bestimmte ein Syndrom, was sich zeigt gesellschaftlich, und das ist noch nicht angekommen als tatsächliche Erkrankung. Und somit, und das ist das, was ich eben sagen will, ist man sich noch nicht klar darüber, ob auf der hirnphysiologischen Ebene ähnliche Prozesse stattfinden bei Verhaltenssüchten, wie beispielsweise der Sportsucht, wie bei anderen Süchten, wie der Substanzkonsumstörung von Heroin oder Alkohol oder so. Und die einzige Erkrankung auf der Verhaltensebene, also Abhängigkeitserkrankung, die gelistet ist, sind die Glücksspielstörungen.
Okay.
Also ne, da geht man davon aus, dass genau die, also ähnliche Systeme im Gehirn aktiviert werden.
Mhm. Spannend.
Und Forschungsdiagnosen sind die Internetkonsumstörung oder das Spielen von Internetspielen. Da ist man sich aber noch nicht so ganz klar, wie und welche Areale da in welcher Form mit betroffen sind. Genau.
Okay. Ja, auf die Sportsucht wollen wir dann später ja noch mal ein bisschen tiefer eingehen. Wenn man jetzt erstmal bei vielleicht den positiven Effekten bleibt.
Ja.
Was sagt denn da die aktuelle Studienlage? Also welchen Einfluss kann Bewegung, Sport, jetzt auch vielleicht Laufen auf Suchterkrankungen haben?
Mhm. Also auch da kann man verschiedene Blickrichtungen wählen. Man kann zum Beispiel sagen, ist körperliche Aktivität, und ich spreche mit Absicht über körperliche Aktivität, weil der Sport ein Teil der körperlichen Aktivität ist. Also ich kann in meinem Berufsalltag körperlich aktiv sein, ohne dass ich direkt Sport mache.
Ja.
Somit ist der Begriff körperliche Aktivität tatsächlich im wissenschaftlichen Kontext wichtiger und richtiger auch. Und hier könnte man sagen, welchen protektiven Wert hat eigentlich die körperliche Aktivität? Hier gibt es viele Studien, die belegen, dass körperlich Aktive, und wir sprechen vor allen Dingen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, weil da häufig die ersten Substanzkontakte stattfinden und auch Umbauprozesse im Gehirn, die dann bestimmte Verhaltensweisen festigen, dass man genau da zusammen, also positive Zusammenhänge im Sinne von jemand, der körperlich aktiv ist, wird wahrscheinlich weniger abhängig wie jemand, der körperlich inaktiv ist. Das gilt vor allen Dingen für illegale Substanzen, aber auch für sowas wie Computerspielen oder auch Nutzen von Internetangeboten. Also gibt es neuere Studien, die sagen, Jugendliche, die körperlich aktiv sind, verbringen deutlich weniger Zeit auf sozialen Netzwerken. Und vor allen Dingen ist es auch eher nicht so ein süchtiges Verhalten. Also da hat man, statistisch gesehen sind es negative Zusammenhänge. Das heißt, das eine ist hoch, das andere ist niedrig. Mhm. Also körperliche Aktivität hoch, Symptome von Abhängigkeit niedrig. Das ist ein negativer Zusammenhang sozusagen. Mhm. Und interessant, dass man gerade bei Alkoholkonsum genau den gegenteiligen Effekt findet. Und zwar körperliche Aktivität scheint hier eher ein Risikofaktor zu sein für Konsum von Alkohol, aber auch süchtigem Konsum. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Jugendlicher, und gerade geht es um junge Erwachsene vor allen Dingen, die im beispielsweise, ich denke mal, dass man da ganz plastisch praktische Beispiele macht, ne? Ich bin im Sportverein, spiele Fußball, und in meiner meinem Fußballverein ist es ganz normal, dass man dann einen Kasten Bier nach dem Sieg, aber natürlich auch nach der Niederlage. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand konsumiert, höher, wenn er körperlich aktiv ist.
Ach, spannend.
Gerade bei Mannschaftssportarten. Ja.
Ja.
Also sieht man, es hat einen protektiven Wert auf jeden Fall. Es hat aber auch einen gewissen Risikofaktor. Ich denke, es gibt auch noch andere Bubbles. Also nehmen wir mal an, man hat diese ganze Skater-Szene. Da ist vor allen Dingen der Konsum von Cannabis nichts Abnormales am Rand der Skaterbahn. Also da gibt es so kulturelle Subkulturen innerhalb der Sportaktivitäten, die ein gewisses Risiko auch birken für den Substanzkonsum.
Mhm. Das sind dann aber alles soziale Einflussfaktoren, ne? Also da hat die körperliche Betätigung, also hat jetzt nichts dann mit dem Hirn zu tun sozusagen, dass irgendwie deswegen das Risikoverhalten steigen könnte oder so.
Nee, aber man könnte, also wenn ich das jetzt noch weiter ausführe, könnte man natürlich sagen, nein, die körperliche Aktivität ist dann an sich nicht der Wegbereiter für den Konsum.
Ja.
Aber, und das findet man schon, auch die Idee, dass man work hard, play hard, im Sinne von, ne, wenn ich gewinne und wir haben alles gegeben, dann belohne ich mich mit dieser Substanz. Und dann sind wir schon wieder auf der biologischen Ebene. Ja, genau darum geht es. Es geht um Belohnungseffekt, den die Substanz hat, den aber auch körperliche Aktivität hat.
Okay. Und
ähnliche Systeme, die da aktiv sind.
Spannend.
Ja, und was wir auch haben, und das bestätigt sich schon auf jeden Fall auf der wissenschaftlichen Ebene, ist der positive Effekt von körperlicher Aktivität bei einer bestehenden Substanzkonsumstörung. Das heißt also, jemand ist tatsächlich abhängigkeitserkrankt, hat sich helfen lassen von beispielsweise seinem Hausarzt oder ihrem Hausarzt und geht dann in eine Therapieeinrichtung, dann findet man da absolut wissenschaftliche Evidenz für den positiven Effekt körperlicher Aktivität auf verschiedene Krankheitssymptome, die ich eben auch schon angesprochen habe, zum Beispiel auf das Craving, also dieses Verlangen nach der Substanz oder einem Verhalten, aber auch auf die Entzugssymptome, die sich einstellen, wenn man eine gewisse Substanz nicht mehr einnimmt, also Zittern, Unruhezustände, Schlafstörungen, all da kann körperliche Aktivität helfen. Und es gibt auch Studien, die sagen, eigentlich ist der Effekt auf die Abstinenz teilweise nachweisbar.
Okay, also tatsächlich auf beides dann sozusagen.
Ja, also es gibt eben kurzfristige Effekte. Mhm. Also so eine Abhängigkeitserkrankung. Also bei der Rehabilitation von Abhängigkeitserkrankungen, also bei der Behandlung sozusagen, gibt es verschiedene Phasen. Und in der ersten Phase ist so die Entgiftungsphase. Man spricht davon auch, die körperliche Abhängigkeit zu behandeln. Also es gibt eine körperliche und eine psychische Abhängigkeit. Und die körperliche Abhängigkeit, die behandelt man oft in Entzugskliniken oder auch Entgiftungsstationen in allgemeinen Krankenhäusern. Und hier geht es darum, die körperlichen Entzugssymptome zu lindern. Und da kann Bewegung helfen. Natürlich jetzt keine extremen Belastungen, aber kurze Belastungen, aber auch Anregung zur Freude, also Spaziergänge, das sind dann Ablenkung oder Umfokussierungsmaßnahmen, die dann helfen, dem Patienten eine Form von Linderung zu erhalten. Da gibt es genügend Studien, also die kurzfristigen Effekte. Und langfristig kann das schon auch Selbstwirksamkeit steigern, aber auch sowas wie ich lerne kennen, dass es andere Maßnahmen gibt, wenn ich Stress erlebe oder die Belohnung muss nicht durch einen bestimmten Substanz passieren, sondern es kann auch durch eine andere Aktivität, wie zum Beispiel körperliche Aktivität, passieren. Auch eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Also da gibt es sehr viele Ebenen, auf denen körperliche Aktivität auch langfristig wirken kann.
Und um die Abstinenz aber einzuhalten, wäre es schon wichtig, dass dann die körperliche Aktivität auch in den Alltag integriert wird.
Ja.
Ne? Dass das dann quasi nicht nur während der Akuttherapie sozusagen passiert, sondern auch später übernommen wird, nehme ich an.
Genau. Das ist häufig die Schwierigkeit und die Herausforderung. Also wenn man sich Zahlen anguckt, wie körperlich aktiv Menschen in Rehabilitationseinrichtungen, da kann man aber alle nehmen, dann entsprechen die definitiv diesen Richtlinien. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kennen eure Hörer diese Richtlinie. Man spricht von 150 Minuten in der Woche moderater Aktivität. Und innerhalb dieser Reha-Aufenthalte entsprechen die Patienten auf jeden Fall diesen Kriterien. Nur dann ist die Problematik eben des Wieder-nach-Hause-Kommens. Bestenfalls muss man nicht unbedingt den sozialen Raum wechseln, was aber gerade bei Abhängigkeitserkrankungen doch häufiger der Fall ist, dass man sagt, besser nicht in dieses nasse oder nicht cleane Umfeld zurück. Und da ist der Schritt riesengroß, das Verhalten dann, was man vielleicht sich ein bisschen angeeignet hat in der Reha, wieder umzusetzen und dann langfristig beizubehalten.
Hm. Gibt es eigentlich da konkrete Untersuchungen, ob bestimmte körperliche Aktivitäten auch wirksamer sind als andere? Also hat man sich da eigentlich auch schon mal direkt Sportarten angeguckt oder geht es dann wirklich nur darum, dass überhaupt Bewegung im Alltag stattfindet?
Also in der Literatur hinsichtlich der Wirkung in der körperlichen Aktivität bei bestehenden Abhängigkeitserkrankungen sind es ganz unterschiedliche Bewegungsformen, die einen positiven Effekt erzielen können. Also da gibt es Studien, die machen eher so Yoga, Tai Chi, Qigong in diese Richtung. Es gibt aber auch Studien, die anaerobes Training anbieten, also so HIIT, so High-Intensity-Trainings, aber auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen herkömmliche Laufgruppen. Weniger untersucht sind die ganzen Mannschaftssportarten, weil die natürlich komplexer sind von der sozialen Komponente her. Da kann natürlich Frustration passieren, da können innerhalb, also der Gewinn und der Verlust ist natürlich da spielt eine große Rolle. Das wird eher weniger gemacht. Aber im Grunde genommen sind sehr, sehr viele Bewegungsformen, die einen positiven Effekt erzielen. Was man aber auch findet, und das finde ich eigentlich fast die wichtigere Botschaft, dass es passen muss zu dem, was mir Freude bereitet. Ich muss in irgendeiner Form das Gefühl haben, das ist etwas, wo ich den positiven Effekt auch tatsächlich spüre. Also es gibt eben, ich weiß nicht, Elliot, was machst du gerne für einen Sport?
Also außer Laufen, genau. Sicherlich auch ein bisschen Kraftsport.
Ja, genau. Aber du wie würdest du dich in der Volleyballhalle fühlen?
Nicht gut.
Ja, genau. Und ich glaube, deswegen würde ich dir empfehlen, falls jetzt da irgendwas vorliegen würde, nicht aus deinem Eigentlichen rauszugehen, sondern genau da zu bleiben, was dir eben Freude bereitet. Und das ist das, was dann individuell gesehen werden muss. Also die Motivation zum Dabeibleiben, die ist dann hoch, wenn ich intrinsisch motiviert bin. Das heißt, wenn ich Dinge finde, die tatsächlich auch irgendwo zu meiner Person dazugehören, konkordant, also Werte sind ähnlich und da ist die Individualität gefragt. Also was mache ich denn gerne und wo empfinde ich auch eine gewisse Form von Freude?
Ja, also kann man auch nicht klar deswegen pauschalisieren, ob jetzt zum Beispiel Mannschaftssport oder Einzelsport dann geeigneter ist für eine Person. Ja. Um aus der
genau, also was man jetzt aus einer therapeutischen Sicht sehen, also aus einer therapeutischen Blickrichtung mit berücksichtigen müsste, wäre, wovon profitiert der Patient oder der Klient in dem Fall? Ist der, Suchterkrankte sind häufig eher zurückgezogen, eher vereinsamt, eher sozial, zwar eingebunden, aber eher in so Subkulturen, also in Netze, die eben noch konsumieren. Und das ist nicht die Form von Beziehung, die man sich auf einer gesunden Art und Weise wünscht. Und es kann sein, dass es für manche tatsächlich zuträglicher ist, zu sagen, ich würde dir empfehlen, in Mannschaftssport Fuß zu fassen. Ich sehe, es macht dir Spaß. Ich sehe, du hast Freude daran und ich sehe auch, dass es für dein persönliches Weiterkommen gewinnbringend ist, weil du im Mannschaftssport soziale Komponente hast, wie ich unterstütze, ich motiviere, ich verliere und gewinne gemeinsam. Also das sind nochmal andere Themen. Und das kann sein, dass ich arbeite auch mit Drogenabhängigen, dass ich gerade, wenn die dann fertig sind mit ihrer Therapie, ihnen empfehle, im Mannschaftssport zu bleiben. Ah. Und es gibt andere, ich merke, die haben eine hohe Scheu, eine hohe Angst, auch eine gewisse Leistungsdruck. Da würde ich dann eher empfehlen, was zu machen, wo sie sich selbst auch mehr spüren, wo sie ihre eigenen Grenzen kennenlernen, wo sie eben vielleicht nur in kleineren Gruppen unterwegs sind, beispielsweise Laufgruppen, aber vielleicht auch andere Angebote wie Yoga oder irgendwelche andere Formen von Bewegung, Schwimmen. Also genau, da denke ich, sehr viel Individualität auch relevant.
Und hängt das auch mit der Suchterkrankung selbst zusammen? Also gibt es da, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch so schon großflächig untersucht wurde, welche Substanz dann quasi zu welcher Sportart passt oder ob es da überhaupt Korrelation miteinander gibt?
Das gibt es tatsächlich nicht, weil jedes Individuum eine persönliche Suchtentwicklungsgeschichte hat. Also so wie ich es ja eben gesagt habe, in der Entstehung dieser Erkrankung sind so viele Faktoren, die mitspielen, dass ich ja gar nicht genau jeden einzelnen Heroinabhängigen in eine Schublade stecken kann oder jeden Kokser in eine Schublade. Jeder hat da andere geschichtliche Hintergründe und auch Sportsozialisationshintergründe. Also jemand, der in seiner jungen Karriere, ich habe jetzt aktuell gerade jemanden, der mal in seinem jugendlichen Leben Volleyball gespielt hat. Mit dem haben wir jetzt 3 Einheiten Volleyball gespielt und da hat wieder richtig Bock bekommen, weil er gemerkt hat, stimmt, da war ja was. Und das ist nicht bei jedem so, der abhängig ist. Ne? Und egal, ob das jetzt Heroin oder Cannabis ist, es sind einfach ganz unterschiedliche Menschen, die da vor uns stehen. Und deswegen ist es relevant, dass die auch sehr individuell begleitet werden.
Ja, total. Sehr häufig wichtig. Weiß man eigentlich, ob zumindest Outdoor-Sport irgendwie einen positiveren Effekt hat als Indoor-Sport? Weil man spricht ja natürlich auch immer von der, ja, vom positiven Effekt von an der frischen Luft sein, Sonnenlicht und so. Weiß man da zumindest was?
Also es gibt übergeordnet, jetzt nicht unbedingt auf Suchterkrankungen bezogen, gibt es Studien, die den positiven Effekt von draußen sein belegen. Also es gibt natürlich diese ganzen Waldbaden-Geschichten. Es gibt aber auch, dass das Setting eine Rolle spielt, also der Kontext. Es ist aber, wenn man die, also auf Befindlichkeit zum Beispiel, die Studienlage des Sports auf Befindlichkeit, dann gibt es jetzt nicht, das ist besser als das, sondern Bewegen ist grundsätzlich gut. Und wenn ich mich gerne an der frischen Luft bewege, dann ist es definitiv sehr gut.
Okay.
Und ich habe die Erfahrung gemacht in meiner praktischen Karriere sozusagen. Also als ich in der Sport- und Bewegungstherapie mache ich ja noch mit Drogenabhängigen, aber als ich in der Klinik war, dass das Draußensein definitiv einen sehr heilsamen Effekt haben kann, wenn es denn abgeschieden ist und sehr viel Natur und so weiter. Aber auch das Sporttreiben in der Schwimmhalle oder in einer Sporthalle hat positive Effekte. Es gibt meines Wissens keine Untersuchung, die sagt, dass draußen Sport machen ist effektiver als das drinnen Sport machen. Ist auch schwierig, weil das draußen natürlich auch ein, das kann man nicht so gut kontrollieren. Und Wissenschaft ist ja immer sehr genau und muss repliziert werden und so weiter. Und da spielen zu viele Faktoren eine Rolle, als dass man das in irgendeiner Form belegen könnte. Und da würde ich wieder mit der individuellen Situation argumentieren, wenn es mir gut tut, draußen Sport zu treiben, warum nicht? Und wenn ich das Gefühl habe, dass für mich ein Laufband im Fitnessstudio besser ist, weil ich da ganz genau einstellen kann, wie schnell, wie lang, weil ich dabei noch Fernsehen gucken kann, dann ist das absolut auch in Ordnung.
Okay. Und sollte ja die Bewegungs- oder Bewegungstherapie, kann man es ja dann noch nicht ganz nennen, sollte die körperliche Aktivität dann auch in enger ärztlicher Absprache eigentlich passieren oder mit einem Trainer, mit einer Trainerin besprochen werden? Oder ist das dann tatsächlich, erfolgt das dann relativ auch autonom?
Also, was ganz wichtig ist, ist, dass bei manchen Substanzen so der eigene Entzug, wenn man es so will, auch sehr gefährlich ist. Also nehmen wir mal an, wir hätten jemanden, der spürt, oh, irgendwie das mit dem Alkoholkonsum, das ist nicht so ganz mehr vom Feinsten. Ich habe das Gefühl, ich trinke zu viel, ich trinke zu unpassenden Gelegenheiten, ich trinke alleine und auch rauschartig und so weiter. Dann würde ich diesem Menschen definitiv empfehlen, sich unter ärztlicher Behandlung körperlich entgiften zu lassen, weil das einfach gefährlich ist. So Krampfanfälle beispielsweise, die dann auch tödlich enden können. Das ist definitiv nicht ganz so leicht. Bei härteren Drogen, ob das jetzt Kokain oder Heroin ist, da ist die Rückfallwahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr hoch, wenn man sich in diese Entgiftung alleine begibt, also einen kalten Entzug macht sozusagen, ohne medikamentöse Behandlung. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann doch wieder zur Substanz greife, einfach ziemlich hoch. Insofern würde ich immer empfehlen, wenn man das Gefühl hat, ich sage jetzt mal ganz platt, süchtig zu sein, dass man sich dann Hilfe holt, gerade in der Entgiftungsphase.
Ja.
Und da sind dann in bestimmten Einrichtungen, wenn dann qualifizierte Entzugsangebote gemacht werden, Sport- und Bewegungstherapeuten, die in jedem Fall eine sportwissenschaftliche Ausbildung haben sollten, um dann genau diese Komponenten mitzudenken. Es ist ja auch so, dass in so Einrichtungen immer Ärzte mit dabei sind. Das heißt, die Ärzte sagen auch, Sport noch nicht, weil psychotisch beispielsweise gibt es ja auch gerade bei illegalen Drogen oder gerade auch bei Cannabis, jetzt mittlerweile auch legal, ist die Wahrscheinlichkeit, einen psychotischen Schub zu haben oder Psychosen zu entwickeln, also Wahnvorstellungen vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was eine Psychose ist, die würde man eher vom, beispielsweise von langen Spaziergängen, da würde man das eher abraten.
Okay.
Oder in, so, dass man sagt, so, das ist vielleicht noch ein bisschen zu viel für diesen voll, vielleicht noch etwas vulnerablen Geist sozusagen. Mhm. Dann, aber wenn die dann relativ stabil sind, auch gut eingestellt sind medikamentös, kann man sehr viel auch mit Menschen in der Entgiftung machen. Also es wird immer auf jeden Fall abgeklärt mit Ärzten. Und in der Reha-Phase, also in der Phase, wo man dann etwas länger in Einrichtungen ist, stationär, oder man würde das beispielsweise auch zu Hause machen können, ambulant alleine, ohne irgendjemanden, würde ich schon empfehlen, dass ja jemand dabei ist, der, also wenn es jetzt gerade um Trainingsplanung geht oder auch um Wahl der Aktivität und um eine Begleitung, dass da jemand ist, der sich damit auskennt.
Ja.
Und das sind häufig Menschen, die ein sportwissenschaftliches Studium mit einem therapeutischen Schwerpunkt haben.
Ja, also ist ganz wichtig, dass man die Betroffenen dann nicht quasi mit der Anweisung, Sport zu machen, alleine lässt,
ja,
sondern
definitiv
schon auch ja, die Grenzen vielleicht der Person.
Genau, weil also ich vergleiche das immer so, dass es der Körper, wenn man abhängig ist, wird nur noch zu einem Instrument. Also ich instrumentalisiere meinen Körper, weil ich im Grunde genommen meine Entzugssymptome habe. Und ich linder die und muss dann meinem Körper irgendeine Substanz zuführen. Das heißt, der wird nur instrumentalisiert, meine Sucht zu stillen.
Ja.
Das ist wenn man jetzt die Sportsucht als Erkrankung nehmen würde, ist es ähnlich. Der Körper wird instrumentalisiert, er muss eben exzessiv Sport machen, um bestimmte Effekte zu erzielen. Und wenn ich dann Sport mache in dieser oder mich bewege in dieser Phase, in der ich lernen darf, eben meinen Körper nicht zu instrumentalisieren, sondern zu genießen, die Bewegung oder Aktivitäten zu finden, die Freude machen, die mich in irgendeiner Form auch erfüllen, da braucht es schon jemanden, der mitguckt und mit anleitet.
Mhm. Weiß man da eigentlich, ob die Wahrscheinlichkeit höher ist, an einer Sportsucht zu erkranken? Oder wir haben ja jetzt schon festgestellt, es ist ja eigentlich noch nicht als richtige Erkrankung aufgeführt, aber dass man vielleicht anfälliger dafür wird, wenn man vorher aus einer anderen Suchterkrankung kommt?
Also sowas wie Suchtverlagerung, ja, wird in dem Kontext besprochen. Ja, also wenn man das jetzt mit dieser Instrumentalisierung des Körpers sieht, definitiv gibt es schon auch sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen viele Menschen, aber dieses exzessive Betreiben von bestimmten Dingen, das Maßlose, das passt ja total dann in die Erkrankung rein. Ja, ich trinke maßlos Alkohol, ich habe auch kein Maß mehr für bestimmte andere Drogen. Dann ist der maßvolle Umgang mit Bewegung etwas, was die PatientInnen noch lernen dürfen, definitiv. Es gibt manche, die Sucht verlagern, das heißt, die machen dann exzessives Sporttreiben. Das pendelt sich manchmal ein, dass man dann exzessiv Sport treibt und nach einer Weile merkt man, okay, ich brauche es jetzt gar nicht mehr so extrem, sondern ich kann es auch anders. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die dann abdriften in eine gewisse Art der Sportsucht, die dann vielleicht mit Körperbildstörungen einhergehen und so weiter.
Mhm. Und gerade bei der Sportsucht, also ich denke immer, dass gerade Laufen sich da vielleicht sogar, also vielleicht sind LäuferInnen sogar ein bisschen anfälliger, sage ich jetzt mal, weil es eine Sportart ist, die man wirklich exzessiv betreiben kann. Man kann ja immer noch länger laufen, man kann immer noch öfter gehen. Ist das auch untersucht, welche Sportarten da tatsächlich leider eher dazu neigen?
Ja, es gibt so, man spricht von, also in der Literatur spricht man von drei Typen von Sportsucht. Also zumindest nimmt man an, dass es so drei unterschiedliche Typen gibt. Es gibt den Ausdauertyp tatsächlich. Da sind dann Sportarten wie Laufen, Radfahren und so extreme lange Distanzen von diesen Dingen mit drin. Da ist häufig aber eine Komorbidität, also eine zusätzliche Erkrankung, die Essstörung. Das heißt, dann ist praktisch man instrumentalisiert die Bewegung, weil man eben sich ganz dünn fühlen möchte oder kontrollieren möchte, wie viel Kalorien man zu sich führt. Also das findet man, dass man sagt, so dieser Ausdauertyp ist eine Form. Also exzessives Laufen, Radfahren und so weiter. Gibt es auch ohne Essstörung, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Essstörung vorliegt, auch ist ziemlich hoch. Da gibt es den Ästhetiktypen, das sind dann eher so Menschen, die viel ins Fitnessstudio gehen, wo die Körperideale im Vordergrund stehen, wo auch häufig eine Körperbildstörung mit einhergeht. Und dann gibt es noch den Erlebnistypen, da geht es eher so um risikoreiche Sportarten, die betrieben werden und die auch viel Zeit in Anspruch nehmen, wo soziale und berufliche Lebensbereiche eher in den Hintergrund rücken. Genau, grundsätzlich ist es aber auch so, und ich finde das total wichtig, auch nochmal zu erwähnen, wenn wir über Sportsucht sprechen, die meisten Menschen auf der Welt, würde ich jetzt mal sagen, aber gerade in den westlichen entwickelten Ländern, bewegen sich deutlich zu wenig.
Ja.
Also da würde ich eher sagen, körperlich aktiv zu sein, ist auf jeden Fall ein Ziel. Und eher weniger Menschen sind von solchen, krankhaften Verhaltensweisen wie exzessivem Sporttreiben betroffen.
Ja. Ja, da stimme ich natürlich absolut zu. Ich denke, gerade in unserer Zielgruppe, Hörerschaft, findet man aber vielleicht eher mal Leute, die tatsächlich dann doch dazu neigen. Wir haben ja sehr viele, ne, schon FreizeitläuferInnen bei uns, aber auch viele Ambitionierte. Ich kann mir vorstellen, dass dann tatsächlich die Thematik doch ein bisschen relevanter ist. Ist ja vielleicht auch interessant, was für Symptome kann man denn da an sich selber beobachten, wenn man vielleicht sogar die Vermutung hat, man könnte süchtig in Anführungszeichen nach Laufen sein.
Also in der Literatur findet man im Grunde genau dieselben Symptome bei einer Verhaltenssucht, die relevant sind, wie bei einer Substanzabhängigkeit im Grunde genommen. Das ist ja das, was man ja danach auch klassifizieren möchte. Also dann müssen es ja im Grunde genommen auch dieselben Kriterien sein, nur eben eine andere Substanz oder ein Verhalten in dem Fall. Ich denke, was in Rahmen von, egal ob das jetzt Ausdauersport ist oder grundsätzlich Sport, ist der Kontrollverlust. Also das Gefühl zu haben, ich kann nicht mehr aufhören. Ich wache nachts auf und muss mich bewegen. Ich habe einen Zwang, das Gefühl, ich kann nicht anders als mich bewegen. Also dieser Kontrollverlust, den man aber wie gesagt auch bei Substanzen dann haben könnte. Vielleicht auch sowas wie Entzugssymptome, das Gefühl zu haben, wenn ich mich nicht bewege, dann empfinde ich eine innere Unruhe, eine negative Stimmung und auch gerade so dieses sehr starke, extreme Verlangen nach Bewegung, was richtig und wichtig ist. Ich denke aber vor allen Dingen sind eben diese exzessiven Verhaltensweisen das, was am eindrücklichsten ist. Also wie viel bewege ich mich tatsächlich? Wie ist mein Bewegungsumfang? Das ist natürlich schwierig, wenn man sich in einer Bubble bewegt, genau, wie du es eben auch schon genannt hast, weil alle anderen sich ja auch so extrem bewegen, dass man da vielleicht auch nochmal raus aus seiner Bubble geht. Und was ist denn eigentlich so normal im Schnitt? Was bewegen sich die Menschen eigentlich und wie viel bewegen die sich? Und wann bewegen die sich eigentlich und wie stark sind deren Stundenpläne oder Wochenpläne von Bewegung durchsetzt. So, das ist der ein, vielleicht könnte man da ein bisschen gucken und auch sehen, vernachlässige ich andere Aktivitäten, sozialer, aber vielleicht auch beruflicher Art, die relevant sind. Also vertröste ich meine Frau oder Freundin, weil ich noch, oder mein Freund, weil ich noch irgendwie die und die Aktivität noch unbedingt erledigen muss, also körperliche Aktivität. Wie gehe ich mit Verletzungen um? Wie gehe ich mit Schmerz um? Gehe ich da durch und sage mir, komm, also instrumentalisiere ich meinen Körper? Und wie ist die Regeneration? Also man weiß ja, und ich denke, dass auch in der Laufbranche ganz klar ist, dass man nach gewisser Belastung auch regenerieren darf.
Absolut. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass es tatsächlich schwieriger ist, eine Sportsucht zu erkennen, weil wir auch im Kopf haben, Sport ist was Gesundes.
Ja.
Es ist schwierig, da irgendwie ungesunde Verhaltensmuster dann zu identifizieren. Weil bei vielen Sachen, die du angesprochen hast, ich glaube, viele von unseren HörerInnen können sich damit auch identifizieren. Also unruhig werden wir wahrscheinlich wirklich, wenn wir länger nicht mehr gelaufen sind. Das ist ja zum Beispiel ein Symptom, was vielleicht viele kennen, die gerne Sport machen, ohne dass es jetzt schon in negatives oder selbst schädigendes Verhalten gerutscht ist.
Absolut. Die Frage ist, ob dann eine andere Form der Aktivität nicht auch Entspannung und gutes Gefühl bringen kann. Wie muss ich denn wirklich jetzt meinen 1,5-Stunden-Lauf machen oder kann ich nicht auch, weil es eben nicht anders geht, 20 Minuten spazieren gehen?
Ja.
Also wie gut kann ich mich anpassen an Lebensbedingungen zum Beispiel? Natürlich ist Sport ein absoluter und Bewegung an sich ein absoluter Gewinn für aversive Zustände. Also wenn es mir nicht gut geht, dann ist es total gesund und gut zu sagen, ich gehe jetzt mal eine Runde laufen, aber müssen es 1,5 Stunden sein und muss es ein Lauf sein bei keine Ahnung wie viel Herzfrequenz oder reicht es nicht aus, eben eine andere Form zu wählen.
Ja. Wie kommt man denn aus so einer, ich sag jetzt einfach mal, ich beschränke jetzt das mal aufs Laufen, aus so einer Laufsucht wieder raus, wenn man jetzt erkannt hat, ja, ich glaube, ich bin davon betroffen. Mhm. Es gibt ja keine Einrichtungen, in die man dafür gehen kann, oder?
Nee, es gibt wenig, also definitiv wenig für Menschen, die an Sportsucht erkranken. Oftmals werden die dahinterliegenden Erkrankungen, weil es eben viele Komorbiditäten wie eine Zwangsstörung beispielsweise oder auch eine Angststörung, eine Essstörung oder eine Körperbildstörung, dann würde man eher diese Erkrankungen behandeln und dieses exzessive Sporttreiben dann im Grunde genommen gleich mit. Was ich empfehlen kann, wenn man merkt, so puh, der Sport hat schon eine Riesenrolle in meinem Leben und ich merke schon auch, dass ich manchmal das gar nicht mehr kontrollieren kann, wie viel und dass ich andere Dinge vernachlässige und auch meinen Körper gar nicht mehr die richtigen und wichtigen Pausen gebe, dass man viel mehr reingeht in dieses genussvolle Bewegen. Also kann ich denn meinen Körper genießen, ohne dass der Höchstleistungen bringen muss? Kann ich einen achtsamen Spaziergang machen? Was ist jetzt gerade los in mir? Kann ich wahrnehmen, was ist um mich rum? Also eher in diese Richtung, eher vielleicht auch Bewegungseinheiten, wo es eher um, ich spüre meinen Körper, so wie er jetzt gerade ist, ohne dass ich ihn, wie gesagt, trieze in irgendeiner Form viel zu leisten. Eher entspannend, vielleicht irgendwelche Formen von Yoga oder Qigong, Tai Chi, solche eher Bewegungsaktivitäten, die vielleicht noch so einen anderen Aspekt beleuchten.
Wäre das dann auch direkt eine präventive Maßnahme, dass man von Anfang an seine oder die Sportart, die man exzessiv betreibt, ein bisschen kombiniert mit einer abwechslungsreicheren, vielleicht auch entschleunigerenden, jetzt im Fall von Laufen, Sportart?
Ja, ich denke ja. Ich denke auch, was wichtig ist, natürlich ist so ein Trainingsplan wichtig. Ich meine, ich bin auch Sportlerin. Ich weiß, dass Trainingspläne relevant sind und ich weiß, dass Ziele wichtig sind und Ziele setzen und so weiter. Ich denke, was aber auch noch wichtig ist, das Gefühl zu haben, was ist jetzt gerade aber für meinen Körper zumutbar? Und ich habe zwar auf meinem Plan stehen, heute ist ein extrem langer Lauf da, zwar vielleicht bei geringer Herzfrequenz, aber mir ist aber eigentlich gerade gar nicht danach. Und diese Sprache des Körpers also erstens mal zu verstehen, aber auch ein Ohr dafür zu haben, das ist relevant. Und ich finde gerade dann wichtig, dass man von seinen Trainingsplänen abweicht und vielleicht was anderes macht, was auch Befriedigung geben kann, als an diesem Trainingsplan extrem festzuhalten. Also ja, definitiv würde ich schauen, dass ich mich ein bisschen breiter aufstelle und sage, okay, wenn es nicht eben laufend sein kann, was kann es denn noch sein?
Ja, ganz wichtig. Ja. Wie wichtig ist eigentlich die Unterstützung von Familie und Freundinnen auch? Also wir haben ja vorhin über den Umkreis gesprochen. Wie ist das dann auch jetzt speziell vielleicht bei einer Sportsucht?
Ja, also wir haben es jetzt häufiger schon gesagt, aber meistens ist es ja schon so, dass man sich in solchen Bubbles aufhält. Also die Freundin, der Freund kommt wahrscheinlich genau aus diesem selben Umfeld. Es gibt Eltern, die das unterstützen, dass man viel Sport treibt. Vielleicht sind sie auch selber noch sehr Leistungsdruck und perfektionistisch veranlagt, dass man sagt, das muss alles super und toll sein. Also natürlich haben die einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Entstehung, aber auch die Aufrechterhaltung einer solchen Störung. Das Problem in dem Fall ist, wenn jetzt das Umfeld doch merkt, boah, das ist aber auch nicht mehr gesund, was du machst, dass man das dann oft auch nicht hören will. Also es braucht schon eine sehr, sehr lange Zeit, bis man dann so ein, du guck mal nach deinem Verhalten, das ist ja schon auffällig, bis das dann irgendwann mal sickert.
Ja.
Das heißt, das Umfeld sollte nach Möglichkeit schon auch ehrlich sein mit dem, was man sieht und beobachtet und beharrlich, weil die Einsicht von Süchtigen, dass sie krank sind, kommt sehr spät.
Ja.
Und auch von Sportsucht, ne? Weil man immer sagt, ja, Bewegung ist doch richtig und wichtig und relevant und wir müssen doch und sollen doch und diese Muss-Gesellschaft, ja. Sodass man da als Umfeld total beharrlich dabei sein muss. Du, mir fällt auf, das ist viel und guck doch mal anders. Und also nicht mit einem Zeigefinger, so erhobener Zeigefinger, du, was machst du da eigentlich, sondern eher ich Botschaft, so, ich mache mir Sorgen. Ich sehe das und ich mache mir Sorgen.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig, was du da gerade angesprochen hast, was man, wenn man jetzt mal aus der Perspektive des Süchtigen oder der Süchtigen rausgeht, als Person im Umfeld vielleicht machen kann, wenn man merkt, ich glaube, die Person entwickelt da gerade ein Problem. Ja. Ich glaube, die Person läuft extrem viel und es wirkt nicht mehr gesund.
Ja, genau. Und dieses über Körpergrenzen hinauszugehen, also wie gesagt, den Körper zu instrumentalisieren und ihm auch Dinge zuzumuten, die wirklich schon auch nicht mehr gesund sind.
Glaubst du, man kann aus einer Sportsucht relativ leicht auch oder vielleicht leichter selber rauskommen als jetzt aus einer Substanzgebrauchsstörung? Oder ist das tatsächlich, sobald es halt eine Sucht ist, ein bisschen egal, was es ist?
Nee, es gibt schon vermeintlich schwerere Entzüge.
Ja.
Ich finde es wichtiger, was für ein Muster dahinter steckt. Also wie ist es denn passiert persönlich, auf der persönlichen Ebene, dass ich in dieses Verhaltensmuster reingeschlüpft und reingerutscht bin? Und welche anderen Strategien habe ich eigentlich noch? Also beispielsweise Stress ist ja ein richtig, richtig wichtiger Faktor bei der Entstehung. Auch wie gehe ich mit Stress um? Wie kann ich damit umgehen? Und wenn ich andere Strategien noch kennengelernt habe, dann fällt es mir leichter, da rauszukommen. Das ist bei eigentlich egal, bei welchen Substanzen oder bei Verhaltensweisen. So wie gut kann ich Verhaltensmuster erkennen und wie gut habe ich andere Strategien, um mit bestimmten Situationen umzugehen. Es ist definitiv, also so eine Substanzkonsumstörung ist natürlich sehr viel schädigender, sagt man es mal so. Also jemand, der eine Sportsucht entwickelt, natürlich kann der sich eine Achillessehne durchlaufen oder seine Füße wund und es ist auch gefährlich auf der körperlichen Ebene. Ich kenne jetzt niemanden, der sich totgelaufen hat, sondern wenn, dann ist es halt eine Überdosis oder eben so extreme Konsummuster, dass man an den Folgeerkrankungen stirbt. Also gerade bei Alkohol ist es so, dass Alkohol das ist ein sehr schädigendes Nervengift, ja, was auch auf sehr vielen Organebenen wirkt. Und insofern glaube ich, dass die Substanzen, die wir jetzt angesprochen haben, sehr viel schädigender sind als das Sportverhalten an sich.
Ja.
Das sind dann die Folgeerkrankungen, die dann relevant sind. Und was man aber sagen muss, ist gerade so diese Essstörungen, die dann da in Verbindung kommen, auch gerade mit dem Ausdauertyp, dass das natürlich auch eine sehr hohe Mortalität hat, also ja, eine Sterbensrate. Viele junge Menschen sterben, vermeintlich viele an ihrer Essstörung, weil sie einfach dann nichts mehr zu sich nehmen.
Ja, stimmt, absolut wichtig.
Ja.
Ja, ich glaube, ich könnte noch ewig über das Thema weitersprechen, ja, weil ich es wirklich hochinteressant finde. Mhm. Aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal eine ganz gute Übersicht gegeben. Mhm. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier für unseren Podcast. Mir hat es auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen.
Ja, sehr vielen Dank für die Einladung. Ich finde auch dieses Thema sehr relevant und eine gewisse Offenheit der Gesellschaft gegenüber Abhängigkeiten ist total wichtig, weil ich denke, dass man immer noch das Bild hat von dem besoffenen Penner, mhm, oder den Leuten irgendwie in der U-Bahn-Station, die sich irgendwie den nächsten Schuss setzen müssen. Ja. Aber Sucht ist in allen Gesellschaftsschichten vorhanden und süchtiges Verhalten oder auch Substanzkonsumstörungen sind überall. Und ich finde es total wichtig, dass man da eine gewisse Offenheit und auch ein bisschen eine Scham verliert, darüber zu sprechen. Weil es ist schon stigmatisierend. Jemand, der süchtig ist, der ist oft einfach, ach, der kann sein Verhalten nicht kontrollieren und da soll er mal ein bisschen motivierter sein und so. Aber nein, es ist tatsächlich eine Erkrankung, die sehr tiefgreifend ist.
Ja, ganz, ganz wichtig, da für Aufklärungsarbeit zu sorgen.
Mhm, genau. Mhm.
Ich werde unseren HörerInnen auf jeden Fall ein paar Anlaufstellen und auch Hilfestellen in die Shownotes packen zum Thema Suchterkrankung. Chloe, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Vielleicht zu dir, wo man dich findet?
Genau, also ich arbeite hier an der Deutschen Sporthochschule Köln am Psychologischen Institut. Da findet man mich auf den Seiten der Deutschen Sporthochschule. Es gibt sehr, sehr viele Beratungsstellen für Sucht, egal welche Form. Da gibt es natürlich städtebezogen verschiedene Anlaufstellen. Es gibt aber auch im Internet einige, wie zum Beispiel drug.com ist eine recht breite Plattform, in der man sich informieren kann. Und ich finde es total wichtig, dass man, je früher man agiert und handelt, desto einfacher ist es, da rauszukommen.
Ja, sehr wichtig. Also die Links gibt es wie immer in den Shownotes der Folge und damit verabschieden wir uns für heute. Ich hoffe sehr, es hat euch da draußen gefallen. Wenn dem so ist, lasst uns doch gerne ein Abo da oder schreibt uns eure Meinung auf Instagram unter achilles.running. Und damit bis nächste Woche, bleibt gesund und keep on running.